Vater im Himmel, hab du ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier zusammen sein dürfen. Hab du Dank für jeden, der an diesem Gottesdienst teilnimmt. Und hab vor allem auch Dank für unseren Pastor Raphael, der sich vorbereiten durfte, dem du Gedanken gegeben hast, die er uns heute weitersagen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Worte ins Herz gehen lässt, dass du uns deinen Segen gibst und wir uns von dir segnen lassen können. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Danke vielmals, Martin, für die Einleitung, für die Anmoderation. Wer heute auf den Gottesdienst geklickt hat, auf YouTube, muss ich gerade vorab sagen, da ist beim Bildli ist etwas Falsches, ist etwas Falsches angezeigt, und zwar der Predigtitel von letztem Sonntag. Das liegt daran, dass wir damit experimentiert haben, dass wir die Predigt von letztem Sonntag jetzt als eigenständiges Video schauen auf unserem YouTube-Kanal. Also wer gerne will, Teil 1 von der Predigtserie zum Buch Joel schauen, der kann das sehr gerne machen. Das Video wird, solange es YouTube gibt, auf dem Kanal bleiben, so Gott will. Wir haben ja letzte Woche bei unserer Predigtserie, bei Teil 1, haben wir eigentlich an einem relativ bedrückenden Ort, an einem bedrückenden Punkt aufgehört. Und zwar, wir erinnern uns an den Tag des Herrn. So hat der Predigt heißen, Tag des Herrn. Und was ist dort passiert? Und zwar ist es so gewesen, dass dort Heugümper übers Land gezogen sind, sie sind ins Land eingefallen, sie haben die Pflanzen weggegessen, sie haben eigentlich die ganze Lebensgrundlage der Israeliten, was sie zum Leben brauchen, zum Essen, haben sie ihnen vernichtet. Und mit dieser fehlenden Lebensgrundlage vergeht ihnen das Lachen, vergeht ihnen buchstäblich. Weil nicht nur die Pflanzen verdorren, es ist dort auch der eindrückliche Vers, wo steht, auch die Freude der Menschen verdorrt. Die Freude der Menschen verdorrt. Finde ich ein eindrückliches Bild, wenn man sich das als Pflanze, als Baum vorstellt. Und dann lesen wir weiter. Es betrifft nicht nur die Menschen, es betrifft auch die Tiere. Es betrifft Schaf, Rinder, es betrifft alles und jeden. Sie sind an Abgrund getrieben worden. An Abgrund, wo es nur noch Trauer und Klage übrig gibt für sie. Und genau da sind wir stehen geblieben bei der letzten Predigt. Bewusst an einem relativ deprimierenden Ort, an einem deprimierenden Punkt, um das einfach auch auf uns wirken lassen. Aber, ich habe es letzte Woche auch schon angesprochen, wir haben das Licht am Horizont. Ein Durchschimmern von Hoffnung. Und da setzen wir heute ein. Und wir wollen gerade den Predigttext zusammenlesen aus Joel 2, 12 bis 18. Joel Kapitel 2, 12 bis 18. Ich habe es vorne eingeblendet, aber ihr seid auch sehr herzlich eingeladen, um das daheim auf euren eigenen Bibeln, auf eure Smartphone, Bibel-Apps, wie auch immer, mitzulesen. Joel 2, 12 bis 18. Und nun endlich, spricht der Herr, kehrt zurück zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und unter Tränen und in Trauer. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Gewänder, und kehrt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Wer weiß, er könnte sich besinnen und sich erbarmen und er könnte Segen hinterlassen, Speiseopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt ins Horn in Zion, erklärt das Fasten für heilig, ruft einen Bußtag aus. Versammelt das Volk, heiligt die Versammlung, holt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und jene, die noch an der Brust saugen. Der Bräutigam komme aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester weinen, die Diener des Herrn, und sprechen: Herr, hab Mitleid mit deinem Volk und mache deinen Erbbesitz nicht zum Gespött, dass Nationen sich nicht lustig machen über sie. Warum soll man unter den Völkern sagen: Wo ist ihr Gott? Und da erwachte der Eifer des Herrn für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Tja, die Israeliten haben wegen ihrer Untreue Gott gegenüber so einen Warnschuss bekommen, einen richtig heftigen Warnschuss von Gott. Man könnte auch sagen, ein Schuss vor den Bug ist auch so ein Sprichwort. Und zwar einer, der gesessen hat. Einer, der richtig schmerzhaft war. Und doch, so könnte man ja meinen, wenn so Heugümper über das ganze Land ziehen, das ganze Essen vernichtet, könnte man ja meinen, wow, ist Gott nur auf Zerstörung aus, auf Zerstörung und pure Vernichtung. Aber dann sehen wir gerade am Anfang von unserem Text die Absicht von Gott an dem allem, an dem Tag des Herrn, wo Teil 1 war. Ja, seine Absicht ist: Kehrt zurück zu mir mit eurem ganzen Herzen. Kehrt zurück zu mir mit eurem ganzen Herzen. Sein Ziel ist es, dass sie wieder auf den rechten Weg zurückkommen und mit Gott zusammen den Weg beschreiten. Wenn wir das Alte Testament anschauen, dann sehen wir, dass Israel immer wieder unterwegs war, auch mit anderen Göttern, wo Gott ihnen gesagt hat: Schaut, ihr zieht jetzt in ein Land, und einfach, dass ihr es wisst, die beten dort andere Götter an, und ich will nicht, dass ihr auch die Götter anbetet. Macht das nicht. Aber immer und immer wieder haben sie es trotzdem gemacht. All die anderen Götter, wie sie heißen, das paar Baal, Aschera, es gibt noch andere. Ja, sie haben sich denen hingewendet. Kehret um. Umkehr. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Umkehr denke, dann ist das bei mir eigentlich ein positiver, besetzter Begriff. Ein positiv besetzter Begriff. Etwas Freudiges. Etwas Gutes. Und das ist es auch. Ohne Frage. Aber, wie wir sehen, sind da auch andere Auswirkungen möglich bei Umkehr. Ein anderer Aspekt. Und zwar geht es weiter. Kehrt zurück zu mir mit eurem ganzen Herzen. Mit Fasten, unter Tränen und in Trauer. Jetzt könnte man zynisch sein und sagen: Ja gut, wenn es kein Essen mehr rum gibt, dann musst du eigentlich sowieso fasten. Es bleibt ja gar nicht anders übrig. Das ist natürlich zynisch und es wäre auch völlig verfehlt, um was es da eigentlich geht, weil geht es dann beim Fasten darum, sich selber zu plagen, sich selber zu schaden, damit man sich irgendwie ein Selbstmitleid kann wälzen oder um das vielleicht dieses Jahr 2020 übertragen, damit man es irgendwie 2021, damit man das auf Social Media kann verkünden. Nein, beim Fasten geht es vor allem darum, dass man mehr Zeit mit Gott verbringen kann. Man hat, indem man Mahlzeiten weglässt, mehr freie Zeit, mehr Konzentration fürs Gebet, mehr Zeit für Gemeinschaft mit Gott. Und es ist eine Möglichkeit, um Ablenkungen aus dem Weg zu räumen, um mehr auf Gott zu hören. Mehr auf Gott zu hören und vor allem auch zu erkennen, ja, was hat er mit meinem Leben vor? Ja, wenn ich aufs Essen verzichte, zum Fasten, dann tue ich damit wie auch symbolisieren, ich verzichte in dem Moment auf meine eigenen Bedürfnisse, auf das, was ich will, und tue den Schwerpunkt verlagern auf Gemeinschaft, mit Gott. Ich gehe weg von meinen eigenen Aktionen zu der inneren Ruhe, zu der Ausrichtung nach oben. Ja, Gott fordert die Israeliten auf. Kehrt um mit Tränen, mit Fasten, in Trauer. Und wir sehen es, die Umkehr, die ist nicht einfach so ein Spaziergang. So, was man einfach etwas macht. Oder? Also Tränen und Trauer. Das ist etwas, wo du emotional unglaublich gefordert bist, emotional investiert bist in etwas. Und es zeigt auch, hey, wenn die Umkehr soll stattfinden unter Tränen, unter Trauer, dann geht da etwas ab, wenn man sich auf Gott ausrichtet. Am 17. Februar, was ist denn? Da fängt die Fastenzeit an, die traditionelle Fastenzeit vor Ostern. Und jetzt weiss ich nicht, ob du ein Fasten-Veteran bist oder das noch nie gemacht hast. Aber vielleicht ist es in diesem Jahr mal an der Zeit, sich das zu überlegen. Ah, ja, ich versuche das doch mal. Ich tue eine Mahlzeit weglassen und dafür die Zeit fürs Gebet investieren. Oder zum Bibellesen, sich zu Gott auszurichten. Und was dort vor allem auch der Clou ist, im sich Gott auszurichten, ist, sich selber mal durchzukennen, selber durchprüfen, ja, wie sieht es bei mir aus? Was geht in mir ab, wenn ich in Sünde lebe oder wenn ich sündige? Wenn ich etwas mache, wo ich eigentlich ganz genau weiss, ah, das ist eigentlich nicht das, was sich Gott gedacht hat. Das ist nicht das, was er will. Jetzt ist es so, das passiert uns allen. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Bin ich extrem beunruhigt? Oder ein bisschen beunruhigt? Fühle ich mich richtig miserabel und fühle mich schlecht? Oder aber lässt es mich eigentlich relativ kalt? So, ja, ist notiert, ist nicht gut gewesen, aber ja, nu, so ist es halt. Wir sind ja nicht perfekt. Es kann übrigens auch ein Prozess sein, oder? Bis man dort ankommt, wo es einem eigentlich relativ gleich ist. Ja, wo man so am Anfang einfach noch klar wahrnimmt, das findet Gott nicht gut. Aber ja, gut. Man wiederholt manchmal ein paar Sachen und irgendwann wird es so Gewohnheit. Ab und zu eine Notlüge, um aus einer blöden Situation rauszukommen. Hey, das ist doch menschlich. Oder eins oder sogar zwei zugedrückte Augen bei der Steuererklärung. Und dann wiederum eben keine zugedrückte Augen bei manchen Internetseiten. Und ich könnte jetzt natürlich noch den ganzen Tag weiter erzählen, das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber mein Punkt ist, wenn der Blick für die Sünde langsam unscharf wird, wie das auch bei den Israeliten da war, ja, dann ist es dringend Zeit, um die Gegenwart von Gott zu suchen, um seine Gegenwart zu suchen. Und zwar nicht nur im Gebet, wobei das natürlich auch sehr wichtig ist, aber auch in der Auseinandersetzung mit seinem Wort, mit der Bibel, mit dem, was er da drin sagt, weil die Bibel ist ja viel mehr als ein Geschichtsbuch, wo Geschichte und Bericht drin zu finden sind, sondern Gott offenbart sich in seinem Wort, in seiner Schrift. Und wer in dieser Schrift liest, der wird nicht unverändert davon weggehen. Ich finde, das im Hebräerbrief ist relativ spannend beschrieben. Dort wird das Wort, also die Bibel, wird beschrieben als das schärfste Schwert, das man sich vorstellen kann. Das schärfste doppelseitige, doppelschneidige Schwert. Es schneidet durch Mark und Bein. Okay, gut, das könnte jedes andere Schwert auch. Aber, und das ist spannend, steht dort, Hebräer Kapitel 4, es ist auch ein Richter über unsere Wünsche und unsere Gedanken. Okay, also die Bibel, ein Schwert, das nicht nur durch Mark und Bein geht, sondern auch Richter über unsere Wünsche und Gedanken ist. Mir hat mal jemand gesagt, das ist noch gar nicht mal so lange, hat mal jemand gesagt, du, ich weiß schon, dass Bibellesen gut ist, aber ich mache es nicht so häufig, und zwar, weil ich Angst habe, dass ich dann herausfinde, dass ich eben nicht so lebe, wie Gott es von mir will. Und das habe ich mega faszinierend gefunden. Ich finde auch, habe die Ehrlichkeit da gut gefunden. Ich habe gesagt, hey, aber die Feststellung, um das geht es eigentlich. Das ist eigentlich der beste Anfang, wenn man weiss, hey, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich das Wort aufschlage, dann wird sich Gott mir offenbaren und mir aufzeigen, was dran ist für mich. Und dann noch ein Trost. Die vielleicht das Gleiche denken, die sagen, ich lese lieber sonst irgendetwas Erbauliches, aber die Bibel ist manchmal so streng und überhaupt, ist mir ein bisschen unsympathisch. Da habe ich einen Trost, nämlich, hey, das geht jedem so. Noch kein einziger Mensch hat die Bibel können aufschlagen und sagen, das mache ich ja schon alles. Tipptopp. Muss ich gar nicht anpassen bei mir. Nein, ausnahmslos jeder Mensch, der die Bibel liest, wird feststellen, hey, ich versage völlig. Ich versage völlig. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Joel-Text. Was ist die Reaktion oder was sollte die Reaktion sein, wenn wir das wirklich in Mark und Bein und Gedanken und Seele einfahren? Ja, da ist die Reaktion eigentlich Trauer. Und Entsetzen über sich selber, vielleicht auch Tränen. Wäre sicher nicht der Erste, was passiert, dass er in Tränen ausbricht wegen dem. Es sieht in den ersten paar Büchern Mose, wie sich dann herausstellt im Neuen Testament, würde ich auf Neudeutsch sagen, Spoiler Alert, das kann gar niemand erfüllen. Jeder scheitert daran. Und jetzt hat Gott ihnen das eigentlich aufgezeigt. Und der Heugümper-Schwarm über das Land geschickt. Und wie haben die Israeliten ihre Trauer traditionell ausgedrückt? Sie haben ihr Kleid genommen. Gut, jetzt vielleicht auch nicht so ein Job, vielleicht etwas anderes. Es hat auch spezielle Trauerkleider gegeben. Und sie haben es, was mache ich jetzt nicht? Aber sie haben es abeinander gerissen. Wäre ein bisschen teuer. Aber es soll ja auch. Ich denke, es geht ja nicht darum, irgendeinen Lumpen zu verreissen, sondern wirklich ein Ausdruck von Trauer sein, dass man sein eigenes Kleid zerreißt. Wow, oder? Das macht Eindruck. Wann hast du das letzte Mal einen gesehen, der im Trauerprozess war und wo er sein Kleid genommen hat, oder sein T-Shirt, oder sein Hemd und auch ratsch? Kennt man eigentlich mehr von Superman, aber als Trauer? Wow, okay, das macht Eindruck. Aber, jetzt sagt Gott, hey, zerreisset nicht, oder vielleicht müssen wir sagen, nicht nur eure Kleider, weil, Hand aufs Herz, Kleider zerreissen, das kann jeder. Kleider zerreissen kann jeder. Das muss nichts heissen. Aber, ihr müsst auch etwas anderes machen. Zerreisset nicht nur euer Kleid. Es muss euch auch das Herz zerreissen. Das Herz, es muss es euch zerreissen. Kehrt um, wenn euch das Herz blühtet, wenn sein Herz fast zerreißt, kehrt um zu Gott, sagt er uns. Ja, wenn ich ein Kleid verreisse, dann kann ich viele täuschen. Also wenn ich das jetzt da mache, der Martin hockt da, dann kann ich ihn vielleicht täuschen. Denkt er, wow, der ist voll im Trauerprozess, wenn das bei uns Tradition wäre. Ja, vielleicht kann ich Menschen im ersten Moment täuschen, aber nicht Gott. Gott sieht ins Herz hinein und weiß, ist es ernst gemeint, ist es nicht ernst gemeint. Er weiß, in welche Richtung dass es dich zieht. Ich bin ja als Zürcher nicht im katholischen Kontext aufgewachsen. Darum kann ich die Möglichkeit von der, so der klassischen Beichte, habe ich selber noch nie in Anspruch genommen. Das heisst, ich kenne es einfach aus der Theorie. Und ein Bestandteil von der Beichte ist ja, so geschwollen ausgedrückt, auf Latinisch, Contritio Cordis. Und das heisst auf Deutsch, die Zerknirschung des Herzens. Man könnte auch sagen, das Schuldbewusstsein vom Herz aufdecken. Wenn man einerseits seine eigene Sünde aufwiegt mit der Heiligkeit von Gott, mit seiner Gerechtigkeit, da blühtet mein Herz, da zerknirscht es mein Herz innen drin, weil ich merke, ich kann nicht bestehen. Und es tut mir leid, es tut mir weh. Da ist Trauer. Was macht Gott? Gibt er als der noch nie gesündigt hat, gibt er gar noch eins oben drauf? Sag, so du Sünder, dich drücke ich jetzt gerade noch mehr. Aber. Ich sage, nein. Seid ja in Vers 13, kehrt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig und langmütig. Ich könnte es als geduldig sagen. Und reich an Gnade, einer, dem das Unheil leid tut. Die Israeliten sind mit dem Heugümper-Schwarm hart bestraft worden. Das kann man nicht abstreiten. Aber sie haben das nicht müssen erleiden, weil es Gott Spass gemacht hat. Nein, ihm tut es Unheil leid. Es hat ihm nicht Spass gemacht. Aber sie haben durch das haben sie aufgezeigt bekommen, was sie, in welchem Unrecht sie unterwegs sind. Und sie haben wieder die Möglichkeit bekommen, umzukehren, einen anderen Weg einzuschlagen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, Raphael, das ist so ein Prophetentext, Joel, Altes Testament, so, was sagt mir das heute? Da hast du ein paar Sachen gesagt. Aber bei mir, da sind keine Heugümper, die die Sonne verdecken. Ja, sagt mir irgendwie nichts. Aber was ist denn, wenn ich an meiner Sünde verzweifle? Was ist, wenn das Fass irgendwann so voll ist, gefühlt, dass ich mich wie fühle, die Sache mit Gott ist gelaufen, ich komme nicht mehr dort an, ich bin zu tief unten, zu weit weg. Und jetzt steht in der Bibel etwas ganz Faszinierendes, nämlich im Römerbrief, auch an anderer Stelle, aber im Römerbrief steht es ziemlich ausführlich, da steht, es gibt keine Verdammnis, oder auch, könnte ich sagen, Verurteilung, es gibt keine Verurteilung für die, die mit Jesus Christus leben, verbunden sind. Das heisst, es ist jetzt ganz egal, ob du schon länger im Glauben unterwegs bist oder seit kurzem im Glauben unterwegs bist oder noch gar nicht glaubst an Gott und Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Wenn du dein Herz zerrissen hast und du das gesehen hast, du schlägst die Bibel auf und merkst, hey, ich kann nicht vor Gott bestehen. Und dir zerrisst das Herz, wie da, wie es auf dem Boden liegt. Und du merkst, hey, es zieht mich zu Jesus, weil ich dort der Rettung habe, weil ich dort den Trost finde, den Anker, der mich festheben kann. Dann, steht das eigentlich im Römerbrief, dann wirst du bei diesem Gericht, wo übrigens auch Tag des Herrn heisst an manchen Stellen, dann wirst du dort nicht verurteilt, wirst du dort nicht verdammt werden. Und das Stichwort ist, die mit ganzem Herzen, mit ganzem Herz dabei sind und nicht, man sagt ja auf Deutsch, halbherzig, ja, vielleicht viertelherzig, ich weiß nicht, wie fest man das könnte in Brüche unterteilen, mit ganzem Herzen unterwegs sein. Jetzt gibt es ja leider auch viele Christen, die eher, sagen wir mal, eine Fassade aufgebaut haben von ihrem Christsein. wo man einfach nach vorne raus denkt, wow, hey, die sind ja richtig, richtig vorbildlich. Aber Gott sieht ihn und merkt, ah, das ist Fassade, die sind nicht mit ganzem Herz dabei. Kleine Illustration. Stell dir vor, du gehst zum Arzt. Gehst dort rein und meldest dich an und dann kommt dann plötzlich ein Herr mit dem Arztkittel und dem Stethoskop und alles, was heute dazugehört. Sogar mit dem richtigen, ich würde sagen, Fachchinesisch, mit all diesen Fachbegriffen. Und im ersten Moment denkst du, wow, das ist ja toll, da stimmt alles. So muss es sein. Das ist ein Arzt. Hat einen Arztkittel, Stethoskop, er redet Sachen, wo ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe in meinem Leben. Vielleicht ist auch noch die Schrift unleserlich, dann passt es gerade all. Nein. Ja, du denkst im ersten Moment, das stimmt. Aber dann bist du im Gespräch mit dem Arzt und irgendwie merkst du langsam, irgendwie verhebt das nicht ganz. Ich habe das Gefühl, er weiß gar nicht, von was er redet. Ich stelle ihm Fragen und der andere kommt ins Wanken mit den einfachsten Fragen und kann mir die nicht beantworten. Und irgendwann kommst du zum Schluss, zu der Realisierung. Weißt du was? Der ist gar kein Arzt. Das ist nur einer, der so tut, als wäre er einer. Aber innen drin hat er gar keine medizinische Ausbildung. Hat er eigentlich gar keine Ahnung. Und ganz ähnlich wie dieser Illustration können auch wir eine Fassade aufbauen, die gegen außen unglaublich überzeugend wirken kann. Wo vielleicht sogar, das ist fast noch gefährlicher, wo sogar gegen innen kann überzeugend wirken, weil ich denke, hey, die Fassade, die macht etwas her, oder? Macht etwas her. Aber wenn Gott ins Herz sieht, was ist dann? Bei den Israeliten zu der Zeit von Joel, da hättest du auch denken können, ja, die gehen in den Tempel. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige nach wie vor immer noch in den Tempel gegangen sind und Zeug und Geschichten. Die sind doch sicher Vollgas mit Gott unterwegs. Mit Traditionen und allem. Aber es ist scheinbar nicht der Fall gewesen. Und jeder, das ist sehr spannend, jeder in diesem Text wird zur Umkehr aufgefordert. Könnt ihr vielleicht in eurem Text nochmal nachlesen, ich gehe erst zurück. Vers 16. Versammelt das Volk und kehrt um. Tut Buße. Ihr könnt sagen, ja, das betrifft nicht nur ich, sollen zuerst die anderen. Und die Ältesten, und damit sind übrigens die im All, also nicht die Ältesten im neutestamentlichen Sinn, sondern wirklich die Alten, die sollen auch kommen. Die Ältesten sollen auch kommen. Ja, hey, ich habe doch gar nichts Falsches. Nein, auch Zügling, die sollen auch gleich kommen. Ja, okay, dann kommen halt Zügling, aber ich habe noch einen wichtigen, sogar der Bräutigam und die Brut sollen aus ihrem Stübli kommen und mitmachen. Hey, jeder war gefragt, kannst du dir das vorstellen? Ich meine, wir haben ja daheim auch gerade einen Zügling. Es wäre jetzt nicht gerade die erste, die ich einpacken würde, um irgendwie, wenn es darum geht, hey, wir müssen uns jetzt dringend zum Gebet treffen, würde ich es irgendwie organisieren, dass sie versorgt ist. Aber mein erster Gedanke wäre nicht, oh, sie muss auch mitkommen, sie steht auch in diesem Kollektiv drin. Jeder war gefragt. Ja, ist das nicht unfair, haben sich wahrscheinlich einige gefragt. Da mein Nachbar, der hat doch da seinen Porzellanbal im Garten und der andere hat irgendein Aschera-Anhängerli, jetzt hätte ich fast gesagt im Auto, das wäre ein bisschen anachronistisch, hat vielleicht am Esel aufgehängt, ich weiß es nicht. Mein Nachbar, der soll doch gehen, aber ich habe doch nichts Falsches gemacht. Soll doch der die Kleider verreissen? Soll doch er? Nein. Die Alten sollen gehen, die Zügling sollen gehen, die Bräutigam, die Brut. Und man merkt, wir müssen aufpassen, mit welchem Menschenbild wir an so Bibeltext herangehen. Wir sind ja, unser Denken, wo wir drin leben, in Westeuropa, ist sehr prägt von der Aufklärung. Und ein Gedanke von diesem Mainstream ist, dass der Mensch grundsätzlich aus sich heraus gut sein kann. Man glaubt ja heute noch gern als Gute im Mensch. Oder, was auch so ein Satz ist, man sagt, oh, jetzt ist mein Glaube an die Menschheit wieder hergestellt. Boah, okay, was heisst das? Stimmt das überein mit dem, was wir in der Bibel lesen? Jetzt haben wir so, die Bibel zeigt uns ein Menschenbild auf, was aktuell nicht Mainstream ist. Und zwar steht in Römer 3, Vers 10 bis 12, und zwar zitiert dort Paulus im Prinzip den Psalm 14. Finde ich eine sehr eindrückliche Aussage. Dort steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott gebrauchen. Auch nicht der Zügling. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Uah. Glaube hat die Menschheit wiederhergestellt. Also, der Glaube an die Menschheit ist gemäß dem Psalm oder nach dem Paulus relativ überschaubar. Und darum, verstehen wir jetzt auch, sind alle Israeliten aufgefordert gewesen, zum Tempel zu gehen, zum Trauer zu zeigen, zum Herz zerreißen, Kleider zerreißen, zum Fasten. Ja, was hat die ein bisschen skurrile Vorstellung, muss man ja schon sagen. Wenn wir lesen, dass die Priester sind brüllend zwischen Vorhalle und Altar gewesen und haben zu Gott gebeten und haben gesagt, hey, bitte hab Mitleid mit deinem Volk. Zeig doch du Gnade. Hey, aber 2021, hätte fast schon wieder 20 gesagt, 2021, immer noch aktuell, kein einziger ist gerecht, kein einziger. Man denkt ja auch an, mit mehr Bildung wird man ein besserer Mensch. Boah. Egal wie gebildet einer ist, hat die Menschheit auch schon genug oft bewiesen, kann man unglaublich schlimme Sachen machen. Egal wie gebildet jemand ist, keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger, auch im 2021. Und darum zerreißt es auch heute noch Menschen das Herz, wenn sie ihre Sünde aufwiegen gegenüber dieser Heiligkeit von Gott. Das Herz blühtet. Und darum kommen auch heute noch Leute vor Gott. Sie treffen sich und sagen, Herr, bitte zeig du Gnade vor deinen Menschen, die du geschaffen hast. Damit sie erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind, dass sie umkehren müssen. Hey, das ist so aktuell. Stichwort, wo ich studiert habe, hat es einmal in der Woche hat es ein Gebetstreffen gegeben, wo Menschen für Erweckung beten im Raum Basel. Oder Gebetsabende in Gemeinden, nicht nur bei uns, auch in anderen Gemeinden, wo man sich trifft und besonders die Region, wo man wohnt, in unserem Fall das Leimental, anlegt und sagt, Herr, uns blüht das Herz, wenn wir sehen, was die Menschen machen und wir wollen ihnen doch gerne helfen, aber Herr, nur du kannst ihnen das Herz bewegen, kannst ihnen das Herz zerknirschen. Und wir sehen einfach, der Bibeltext beim Joel ist heute noch genau so relevant wie damals. Und darum habe ich da noch eine Folie eingeschaltet, zum Mitnehmen, ganz nach dem Stichwort, jeder prüfe sich selbst. Möchte ich dich daheim einladen, um in der nächsten Gelegenheit, wenn du hast, mal wieder für das Gebet, für stille Zeit, dass du dort vor Gott kommst und dein Herz lässt prüfen. Dass du dich verwundbar machst. Vielleicht hast du irgendwie eine kleine Schutzmauer aufgebaut, dass du dich verwundbar machst, dein Herz vor Gott anlegst, ihm das zeigst. Und dass er dir auch zeigt, hey, wie fest, wie ernst meinst du das? Bist du mit ganzem Herzen unterwegs? Oder bist du halbherzig? Ich finde den Begriff so gut. Halbherzig unterwegs? Viertelherzig? Irgendein anderer Prozentsatz von Herzig. Gut, okay, das ist nochmal ein anderes Wortspiel. Das ist mir gar nicht aufgefallen bei der Vorbereitung. Man kann auch halbherzig unterwegs sein und trotzdem herzig, bildlich gesprochen. Nein, Spaß beiseite. Wie bin ich unterwegs? Bin ich mit ganzem Herzen dabei oder bin ich schon auf der Ersatzbank? Bin ich schon gar nicht mehr dabei? In Vers 13 da steht, Gott ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist gross, seine Liebe kennt kein Ende. Und solange sich die Erde dreht, solange Jesus noch nicht das zweite Mal gekommen ist, ist es möglich, umzukehren, wie auch die Israeliten nach dem sehr, sehr schweren Schicksal mit den Heugümpern haben können umdrehen, umkehren. Egal, ob du 180 Grad musst umdrehen oder 90 Grad oder eine leichte Kurskorrektur, was absolut dazugehört, dass man immer justiert und prüft, wie ist man unterwegs. Egal, wie fest, es ist Umkehr möglich. Und das ist einfach etwas, was ich dir heute am Morgen auch mitgeben will. Und darum lade ich dich ein, dass du ja, mit ganzem Herzen mit Gott unterwegs bist und ihm das anlegst. Ich will noch zusammen beten mit uns. Ja, Herr, du siehst unser Herz, du siehst, wie unehrlich wir auch häufig auch zu uns selber sind, wo wir uns ja, selber belügen, uns besser darstellen, als wir eigentlich sind. Du siehst alles. Wir müssen nichts verbergen. Und ich wollte dich einfach bitten, Herr, dass du Einsicht schenkst. Einsicht, dass es uns wirklich mitnimmt und uns einfährt, dass es uns buchstäblich das Herz zerreißt, ab dem, wie es bei uns innen drin aussieht. Und Herr, ich wollte dir einfach danken, ganz besonders, dass Umkehr möglich ist. Dass heute Umkehr möglich ist durch deinen Sohn Jesus Christus. Und so wollte ich dich auch bitten, Herr, für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Für die Menschen, die noch nicht umgekehrt sind. Und ich wollte dich einfach bitten, dass du Gnade schenkst, dass du Erweckung schenkst, Herr, dass Menschen zu dir finden dürfen. Amen.